NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Willkommen zu Logo. Deutschlands Unternehmen, Universitäten und Forschungseinrichtungen sind ein besonders beliebtes Ziel, wenn es darum geht, die neuesten technologischen oder medizinischen Standards auszuspähen oder Mitarbeiter dieser Institutionen als Zulieferer anzuwerben. Spionage, um sich letztlich einen wirtschaftlichen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Dazu mehr im Schwerpunkt dieser Logo-Ausgabe. Weitere Themen: Was taugt die neue Dieselabgastechnik wirklich, die in Zukunft in neue Pkw eingebaut werden soll? Kann bei Krebs im Hals-Nasen-Ohren-Bereich die Immuntherapie herkömmliche Behandlungsmethoden bald ersetzen? Und im Durchblicker erfahren wir, wie die Feuersalamander trotz eines tödlichen Pilzes in Deutschland vielleicht zu retten sind. Im Studio begrüßt Sie Ferdinand Klien. Am 17. Mai ist wieder Welthypertonietag. Doch ab welchen Messwerten schadet Bluthochdruck der Gesundheit? Forscher des American College of Cardiology und der American Heart Association legen nahe, den Schwellenwert für die Definition von Bluthochdruck zu senken und Risikopatienten früher zu behandeln. Ihre Empfehlungen lauten, den Schwellenwert für Bluthochdruck von 140 zu 80 auf 130 zu 80 mmHg herabzusetzen. Doch würde eine entsprechende Behandlung den Patienten eher schaden als nützen? Wissenschaftler der australischen Bond University und der University of Sydney fordern eine offene Diskussion, unabhängig von den Interessen der Pharmaindustrie. Andreas Stummer fasst zusammen.
Im Royal Prince Alfred Krankenhaus in Sydney. Eine Gruppe angehender Krankenschwestern lernt den Blutdruck eines Patienten fachgerecht zu messen. Vom korrekten Anlegen der aufblasbaren Manschette am Oberarm bis zum Ablesen der Werte. Die Messung zeigt 130 zu 80, leicht über normal, kein Grund zur Beunruhigung. Erst bei einem Wert von 140 zu 90 spricht man in Australien, Deutschland und dem Großteil der westlichen Welt von Bluthochdruck. In den USA aber gelten strengere Leitlinien. Ein Gremium amerikanischer Kardiologenverbände hat den Grenzwert für Bluthochdruck auf 130 zu 80 herabgesetzt. Damit wurden 35 Millionen US-Bürger über Nacht für krank erklärt.
By doing so, roughly half of the adult population in countries like the US, Germany, Australia, UK would be labeled as hypertensive.
Fast die Hälfte aller US-Amerikaner, Deutschen oder Australier hätten demnach einen zu hohen Blutdruck, berechnet Dr. Katie Bell von der Medizinischen Fakultät der Universität Sydney vor. Menschen, die völlig gesund sind und keine Probleme haben, litten auf einmal unter Hypertonie, nur weil ihr Blutdruck bei 130 liegt.
These are otherwise well healthy people, that they would now be told that they had this disease just because their blood pressure reading was above 130.
Die US-Spezialisten begründeten das Senken des Bluthochdruck-Grenzwertes damit, dass Risikopatienten für Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Schlaganfälle so früher erkannt und behandelt werden könnten. Dr. Bell und Kollegen der Bond-Universität in Queensland aber schreiben in einem Diskussionspapier, dass nur 9% von Patienten spürbare Vorteile durch die neuen US-Richtlinien hätten, 11% kaum Vorteile und ganze 80% überhaupt keine. Im Gegenteil, sagt Katie Bell, die Diagnosestandards zu verändern und Behandlungsschwellenwerte für Bluthochdruck herabzusetzen, gefährde Menschen.
It's quite a bit of evidence now that labeling people with a disease is harmful in terms of making them more anxious, more depressed.
Einer Person den Stempel aufzudrücken, sie habe Bluthochdruck, erhöht das Risiko von Angstzuständen und Depressionen, im Gegensatz zu Menschen mit denselben Werten, denen kein Bluthochdruck bescheinigt wird. Das wird oft als Küchenpsychologie abgetan, ist aber für die Betroffenen von großer Bedeutung.
Some people dismiss that and say, oh, well, that's just psychology, that's not important. But for the people affected by this guideline, it's very important.
Katie Bell ist fest davon überzeugt, dass die große Mehrheit der Menschen, die jetzt wegen gesenkter Grenzwerte mit Bluthochdruck diagnostiziert werden, nur ein geringes Krankheitsrisiko aufweisen. Eine Behandlung mit Medikamenten sei nicht empfehlenswert, aber wohl unvermeidlich.
People may end up on drugs, and so there are adverse effects from
Mehr Menschen bekommen Pillen verschrieben und sind deshalb auch von Nebenwirkungen, von Schwindelgefühlen bis zu Nierenversagen betroffen. Außerdem gibt es Länder wie die USA, die keine umfassende Krankenversicherung haben. Bluthochdruck gilt als Vorerkrankung. Wer angeblich unter Hypertonie leidet, wird Schwierigkeiten haben, eine Krankenversicherung oder auch nur eine Mitgliedschaft fürs Fitnessstudio abzuschließen.
Labeled with a pre-existing condition, and even people have said, even for joining up to a gym or something, if you have to say that you've got hypertension, then that could have implications.
Bluthochdruck ist neben Rauchen einer der wichtigsten Risikofaktoren für Herzinfarkte, Herzschwäche und Schlaganfälle, aber auch ein Milliardengeschäft für die Pharmaindustrie, sagt der australische Wissenschaftsjournalist Ray Moynihan. Ärzte verordneten in der Regel zwar einen gesünderen Lebensstil, Diäten und körperliche Aktivität, aber der Griff zur Pille sei oft bequemer und lukrativer.
Experts got together and created pre-high blood pressure or pre-hypertension, as it's called.
Vor Jahren kreierten Experten den Begriff Prähypertension, eine Art Vorstufe von Bluthochdruck. Kritiker warnten schon damals, das sei nichts weiter als Angstmacherei und nur dazu gedacht, neue Absatzmärkte für Pharmakonzerne zu schaffen.
But other critics immediately said this is a non-disease, it scares people and it's about building markets for drug companies.
Von wegen ruhig Blut bewahren. Mediziner und die Pharmaindustrie hätten ein zu enges Verhältnis, glaubt Ray Moynihan. Es gäbe Filz, Korruption und gemeinsame finanzielle Interessen. Das Senken der Grenzwerte für Bluthochdruck in den USA sei dafür ein weiteres Beispiel. Andere Länder könnten folgen. Und das sei eine ungesunde Entwicklung.
Too many people are becoming patients.
Wir verwandeln gesunde Menschen in Kranke, die sich Sorgen machen. Zu viele werden dadurch Patienten. Das ist eine Gefahr für die Volksgesundheit, nicht nur wegen der Folgen unnötig verschriebener Medikamente, sondern auch, weil all die Geldmittel, die dafür verschwendet werden, viel besser angelegt wären, wirkliche Krankheiten zu verhindern oder zu behandeln.
Not just because of the harm it causes, but because of the resources that could have been spent treating or preventing genuine illness.
Soweit der Bericht von Andreas Stummer. Wir kommen zum Schwerpunkt der Sendung. Computerangriffe auf Unternehmen, Behörden, Forschungseinrichtungen oder Politiker können großen Schaden anrichten und bereiten ihnen Sorgen. Cyberangriffe auf die Wissenschaft oder Spionage in Instituten haben viel mit dem globalen technologischen Wettbewerb, zum Beispiel in der Nanotechnologie oder der Kybernetik, zu tun. Lange galt Russland als sehr aktiv. Doch China hat seine Aktivitäten immens ausgeweitet und war so bei der Solarenergie sehr erfolgreich. Dazu gleich auch ein Interview mit einem Verfassungsschutzexperten. Doch zunächst zu einer Idee der Fraunhofer Academy, die sich auf einen Unternehmensreport bezieht. Rund 9 von 10 Unternehmen in Deutschland sehen im Bereich IT-Sicherheit einen großen Weiterbildungsbedarf, heißt es im aktuellen Unternehmensbarometer Digitalisierung der Deutschen Industrie- und Handelskammer. Die Fraunhofer Academy in München bietet dazu Kurse an und versucht Unternehmen, aber auch Privatanwender, spielerisch an das Thema heranzuführen. Die neueste Idee, ein sogenannter Cyberkicker, wie Wieland Gabke berichtet.
Man kennt das aus der Kneipe. Unter schummerigem Licht stehen 4 Gestalten um einen Kickertisch herum. Über Griffe, die an Stangen befestigt sind, werden Spielfiguren bedient, die einen Ball ins gegnerische Tor schießen müssen. So ähnlich funktioniert auch der Cyberkicker, erläutert Martin Priester von der Fraunhofer Academy.
Von der Optik ist es einem reellen Kicker gleich, nur dass sie als Spielfläche einen Bildschirm haben. Und dieser Bildschirm wird aber auf jeder Seite, auf der Angreifer- und auf der Verteidigerseite, über drei reelle Kickerstangen gesteuert.
Das ist der Unterschied zum normalen Tischfußball. Es gibt eine Angreiferseite und eine Verteidigerseite. Der Angreifer ist ein Hacker. Er versucht, verseuchte Datenpakete in das Computersystem des Gegners einzuschleusen.
Das, was beim normalen Kicker der Ball ist, sind hier Datenpakete, die ich durch dieses Berühren mit meinen Kickerfiguren dann als Angreifer infiziere, wahlweise mit Spam oder Viren oder Trojanern. Und als Verteidiger muss ich die Datenpakete daraufhin überprüfen, ob sie vertrauenswürdig sind oder ob sie verseucht sind und entsprechende Verteidigungsstrategien aufbauen.
Die Krux für den Verteidiger: nicht jeder verseuchte Datenball, der über das virtuelle Spielfeld angerollt kommt, kann mit ein und derselben Strategie abgewehrt werden. Die Spielfiguren des Verteidigers haben unterschiedliche Funktionen. Figuren mit einem Briefsymbol stellen einen Spamfilter dar. Und kurz vor dem Tor ein Virenscanner.
Ich kann einen Trojaner oder ein Virus beispielsweise nicht mit einem Spamfilter abwehren, sondern muss da einen entsprechenden Virenschutz einsetzen.
Ein Prinzip der IT-Sicherheit, das durch den Cyberkicker spielerisch vermittelt werden soll. Aber was passiert, wenn der Angreifer das Tor trifft und das Computersystem des Verteidigers beschädigt? Darauf sollte man immer gut vorbereitet sein, mahnt der IT-Experte.
Dann sollte ich ein Backup meiner Daten haben. Ich sollte für Redundanzen sorgen in meinen Systemen, um weiterhin arbeitsfähig zu sein. Und diese Grundzüge von IT-Sicherheitsfragen, die lassen sich mit dem Cyberkicker sehr gut nachbilden.
Die eigenen Daten regelmäßig sichern, ein entscheidendes Grundprinzip der IT-Sicherheit. Was die Spieler des Cyberkickers lernen sollen, ist klar. Ein Computernetzwerk, ein Tablet oder ein Smartphone muss an mehreren Fronten verteidigt werden. Gerade im Umgang mit Smartphones sieht Martin Priester eine gewisse Nachlässigkeit bei Privatanwendern.
Ich glaube, es gibt auch an vielen Stellen kein Bewusstsein, was beispielsweise die Apps, die ich auf meinem Smartphone oder auf meinem Tablet laufen habe, was sie für Berechtigungen auf meinem Smartphone haben. Da glaube ich, gibt es ein bisschen Unwissenheit und sicherlich auch ein bisschen Ignoranz. Damit will man sich nicht beschäftigen. Von daher ist es gut, über einen solchen Cyberkicker und die doch nicht ganz triviale Aufgabe, sich und seine Daten zu schützen, ins Gespräch zu kommen.
Das Angebot mit dem Cyberkicker richtet sich aber nicht nur an Privatanwender. Gerade Unternehmen können durch Angriffe aus dem Internet wirtschaftlichen Schaden nehmen.
Der Schaden, der entstehen kann durch erfolgreiche Cyberattacken, ist, denke ich, im privatwirtschaftlichen Bereich deutlich größer, der sicherlich auch dafür sorgt, dass einige Unternehmen verhalten sind, wenn es um Entwicklungen wie Industrie 4.0 geht und eine vernetzte Produktion.
Mit Weiterbildungskursen versucht die Fraunhofer Academy zu helfen. Hier wird IT-Sicherheit gepaukt, von der Softwareentwicklung über Sicherheitszertifikate im Kundenverkehr bis zu sicheren Behördennetzwerken. Aus diesen Kursen heraus ist auch die Idee zum Cyberkicker mit entstanden. Auf der Hannover Messe ist das Spiel bereits gut angekommen, freut sich IT-Experte Priester. Nun gibt es die nächste Gelegenheit, den Cyberkicker zu testen. Auf dem Schiff MS Wissenschaft.
Auf der MS Wissenschaft werden wir primär eine interessierte Öffentlichkeit erreichen, von Schülern, Familien, natürlich auch von interessierten Erwachsenen, wo wir deutlich machen können, dass man das Thema IT-Sicherheit anders vermitteln kann, dass man das nicht trocken vermitteln muss, sondern sehr spielerisch.
Das Schiff ist wieder in Deutschland unterwegs und macht im Juni Halt im Norden. In Wolfsburg, Braunschweig, Hannover, Nienburg, Oldenburg, Leer und Lingen.
Wieland Gabke über den spielerischen Umgang mit IT-Sicherheit durch den Cyberkicker der Fraunhofer Academy.
Thank you.
Die Verfassungsschutzbehörden der Länder und des Bundes beobachten im Wissenschafts- und Forschungsbereich verstärkte Cyberattacken, aber auch Spionagemethoden der alten Art, etwa die Anwerbung von Zielpersonen durch hübsche Frauen. Im Bereich Social Engineering sind chinesische Geheimdienste zu einem zentralen Akteur geworden. Sie werben verdeckt in sozialen Netzwerken wie LinkedIn oder Facebook. Ich habe Jochen Hollmann, den Leiter des Verfassungsschutzes in Sachsen-Anhalt, gefragt, ob als Zielpersonen Vertreter aus Wirtschaft, Politik, öffentlicher Verwaltung und Wissenschaft gleichermaßen betroffen sind.
Social Engineering ist etwas, was ganz viele machen, nicht nur Spionagetätigkeiten, also Geheimdienste, sondern auch Private, wenn man so will, Detektive, auch Journalisten. Insofern ist das ein weit verbreitetes Phänomen und das kann man definieren als Ausspionieren über das persönliche Umfeld durch zwischenmenschliche Beeinflussung beziehungsweise durch geschickte Fragestellung, meist unter Verschleierung der eigenen Identität. Social Engineering ist eine Methode, die eben nicht exklusiv von fremden Nachrichtendiensten eingesetzt wird. Das machen Marketing-Spezialisten, wie gesagt Journalisten auch, und fremde Nachrichtendienste. Dazu gehören auch chinesische Nachrichtendienste, die dieses als strategisches Element einsetzen, vorwiegend im Bereich der Bündnis- und Europapolitik. Wenn es also darum geht, G20 oder G7-Gipfel im Vorfeld auszuspionieren, im Bereich der Wirtschaft kommt so etwas vor und auch im Bereich der Wissenschaft.
Wie verlaufen solche Anwerbungsversuche denn konkret? Es sind ja nicht die wirklichen Leute, die hinter einer Frage und hinter einem Kontakt stehen. Sie haben ja alle falsche Namen.
Wir haben jetzt auch im Verbund mit den anderen Verfassungsschutzämtern über die letzten Jahre festgestellt, dass chinesische Nachrichtendienste LinkedIn nutzen, um Kontakt zu Politikern, zu hochrangigen Beamten und Wissenschaftlern aufzunehmen. Sie erbitten deren Fachexpertise in Form kleiner Ausarbeitungen, die so dann großzügig abgegolten werden. Daraufhin können Einladungen auf Kosten der Volksrepublik China erfolgen, wo eine nachrichtendienstliche Ansprache durchgeführt wird. Und der chinesische Nachrichtendienst verwendet hierzu frei erfundene Personen mit anglisierten Vornamen und versieht sie mit Fotos chinesischer oder vietnamesischer Schauspieler. Wir nennen das Fake Accounts.
Wie häufig kommt es Ihrer Einschätzung nach zu Cyberattacken auf Universitäten, zum Beispiel in den Bereichen Nanotechnologie, künstliche Intelligenz, technische Kybernetik, wo ja viele international führend sind?
Das ist nicht so ganz einfach, hier konkrete Zahlen zu nennen, denn es gibt da, wie wir es so nennen, ein doppeltes Dunkelfeld. Zum einen scheuen sich Firmen, aber auch Unternehmen oder Hochschulen überhaupt über solch einen Angriff zu sprechen. Und zum anderen erkennt man das mitunter auch gar nicht, sodass ich Ihnen jetzt konkrete Zahlen nicht sagen kann. Wir wissen aber durch sehr viele Veranstaltungen, die wir und auch andere Nachrichtendienste in Deutschland, dass so etwas vorkommt und dass es möglicherweise auch zugenommen hat. Und wir empfehlen dann immer natürlich entweder bei der Polizei Anzeige zu erstatten oder sich an uns zu wenden, denn wir sind nicht verpflichtet, Anzeigen zu erstatten. Wir können dann versuchen zu ermitteln, wer steckt hinter solch einer Maßnahme, wer Ausgangspunkt war und auch wer möglicherweise Zielpunkt war.
Gibt es auch die direkte Mitnahme von Forschungsergebnissen, etwa auf einem Stick oder Laptop beim Heimflug?
Also diese Frage zielt eigentlich auf Hochschulen und Universitäten. Nach unserem Wissen ist es Gastwissenschaftlern in aller Regel gestattet, ihre eigenen Forschungsergebnisse mitzunehmen. Aufgrund negativer Erfahrungen raten wir aber davon ab, Wissenschaftler aus Spionagerisikostaaten in Projekte einzubeziehen, die seitens der Wirtschaft Geheimhaltungsvereinbarungen erfordern. Wir haben auch 2017 festgestellt im Verfassungsschutzverbund, dass es einen Angriff gegeben hat auf eine wissenschaftliche Einrichtung. Dort ist versucht worden, im großen Stil Informationen abzugreifen, die dann möglicherweise für eigene Zwecke oder auch für Erpressungsversuche genutzt werden kann. Die Ermittlungen in dem Zusammenhang laufen noch, deswegen kann ich da keine Einzelheiten sagen.
Auch die 19 Konfuzius-Institute an deutschen Universitäten sind Teil der Strategie Chinas, auf die Forschung Einfluss zu nehmen. Die Direktoren werden jährlich nach Peking einbestellt. Werden dabei Erkenntnisse aus Unwissenheit durchgereicht oder gar neue Anwerbungen unternommen?
Soweit wir informiert sind, dienen die Konfuzius-Institute der Verbreitung chinesischer Lebensart und Kultur, wie auch die deutschen Goethe-Institute. Diese Konfuzius-Institute sind eng an die diplomatischen Vertretungen angebunden. Es ist durchaus möglich, was Sie sagen, aber zumindest hier in Sachsen-Anhalt liegen keine diesbezüglichen Erkenntnisse darüber vor.
CISPA ist das neue Helmholtz-Zentrum zur Spionageabwehr. Es wird gerade aufgebaut seit Februar. Welche Wer Maßnahmen sollten Ihrer Einschätzung nach für alle deutschen Forschungseinrichtungen gelten, also auch für Hochschulen, Fraunhofer und so weiter?
Das ist eine sehr gute Frage und wir sind auf diesem Feld auch seit Jahren mit unseren Verbundpartnern unterwegs, dass wir immer wieder empfehlen, das Kern-Know-how zu identifizieren und zu klassifizieren und daran Schutzmaßnahmen auszurichten. Vor allem sollten die Mitarbeiter in alle Sicherheitsmaßnahmen einbezogen werden und Sicherheit sollte auf jeden Fall Chefsache sein. Man kann sich bei unterschiedlichen Institutionen und Einrichtungen informieren. Dazu gehören auch die Verfassungsschutzämter. Das wird auch ganz gut nachgefragt.
Der technologische Vorsprung, den Deutschland zu China noch hat, schrumpft jedes Jahr. Welche Rolle spielt Ihrer Einschätzung nach dabei die illegale Aneignung von Forschungsergebnissen?
Es gibt keinen Grund, in Panik zu verfallen. Deutschland wird es mittelfristig gelingen, den Vorsprung zu halten. Trotz allem müssen deutsche Unternehmen weltoffen agieren, ihre Produkte bewerben, präsentieren und letztlich verkaufen. Davon leben sie ja auch. Der Käufer kann dann mittels Re-Engineering diese Produkte nachbauen. Genauso kritisch wie die illegalen Know-how-Abflüsse sind die legalen Käufe von Hochtechnologieunternehmen oder Joint Ventures zu betrachten. Angesichts einer abstrakten Spionagegefahr sensibilisieren wir als Verfassungsschutzbehörden seit vielen Jahren die Unternehmen, Hochschulen und Forschungsinstitute mit dem Ziel, ein gesundes Misstrauen gegenüber Zugriffen auf das Unternehmens-Know-how an den Tag zu legen.
Soweit Jochen Hollmann, Leiter des Verfassungsschutzes in Sachsen-Anhalt. Deutschland ist als herausragender Forschungs- und Wirtschaftsstandort ein beliebtes Spionageziel. Wie kann im Zeitalter der Digitalisierung ein besserer Schutz gewährleistet werden? Institute sind komplett vernetzt, kommuniziert wird über das Internet und USB-Sticks. Laptops und Smartphones gehören zur Standardausstattung von Forschern. In Saarbrücken arbeiten bereits 130 Wissenschaftler im CISPA-Helmholtz-Zentrum an Strategien zu Sicherheit und Abwehr. Die Abkürzung CISPA steht für Center for IT Security, Privacy and Accountability. Florian Mayer hat das Zentrum besucht.
3 Stockwerke hoch, nahezu voll verglast, steht das CISPA-Helmholtz-Zentrum am Rande des Saarbrücker Unicampus. Der Eingang, ein lichtdurchflutetes Foyer. Überall dominiert die Farbe weiß. Wo man hinblickt, im CISPA herrscht Transparenz. Eines der Leitmotive, das Gründer Professor Michael Backes für sein Sicherheitszentrum ausgegeben hat.
Unser Ziel muss sein, immer dort, wo möglich, Garantien zu geben. Also Sie wollen sicher sein, dass gewisse Sachen nicht schiefgehen. Und dort, wo es inhärent nicht geht, klassisches Beispiel, Sie laden ein Bild ins Internet. Sie können es nicht kontrollieren, wenn Sie am Anfang wollen, dass es sich verbreitet. Aber Sie können trotzdem für Transparenz sorgen. Sie können zum Beispiel helfen zu verstehen, wie wird das Ganze sich wahrscheinlich verbreiten? Welche Konsequenzen werde ich wahrscheinlich treffen?
Praktisch bedeutet das, Wirtschaft, Wissenschaft, Regierung und auch die Bürger vor Hackern und ihren Schadprogrammen schützen. Die Politik steht geschlossen hinter dem CISPA-Helmholtz-Zentrum. Deutschland könne seine Spitzenposition in Wissenschaft und Wirtschaft nur weiter behaupten, wenn flankierend dazu entsprechende IT-Sicherheitslösungen aufgebaut würden, sagte Bundesforschungsministerin Johanna Wanka bei der Gründungsfeier des Zentrums im Februar. Maßgeblich an der Entwicklung solcher Sicherheitslösungen beteiligt ist Professor Dr. Christian Rosso. Sein Fachgebiet? Sicherheit innerhalb vernetzter Systeme. Mit seinen Doktoranden hat er ein System entwickelt, das in Echtzeit zeigt, wo gerade auf der Welt Angriffe auf Computersysteme durchgeführt werden.
Das heißt, wir monitoren da, wer Opfer ist von solchen Überlastangriffen und sehen dann weltweit, wer, wie die Verteilung grob ist. und sehen in dem konkreten Angriffsszenario, dass ungefähr sich das drittelt in Nordamerika, Europa und Asien als Opferrolle. Das heißt, es ist wirklich ein weltweit globales Problem. Das ist aber letztendlich mit anderen Angriffen wie jetzt Spionage auch nicht viel anders. Da kann man uns auch nicht nur einem Einzelland die Schuld zuschieben.
Mit Sicherheit festzustellen, wer angreift, ist nur sehr schwer zu sagen. Bisher arbeiten die Sicherheitsforscher in diesem Bereich oft nur mit Wahrscheinlichkeiten.
Was wir relativ einfach sehen, ist der Endpunkt, an den die Daten abfließen. Dass man sagt, man guckt sich an welchen Server Daten gesendet werden beispielsweise. Man muss sich aber bewusst sein, dass das auch nur der nächste Hop im Internet ist. Da kann man über Proxy-Server, über Mittelserver auch sich verstecken entsprechend. Und es heißt nicht unbedingt, wenn jetzt ein Server im Land A steht, dass auch Land A der Angreifer ist. Das ist ein Trugschluss. Da muss man schon sehr viel genauer reingucken meistens. Das geht dann so weit, dass es Firmen gibt, die sich darauf spezialisieren, haben, basierend auf den Angriffsmustern, die man sieht, entsprechend sagen, das ist eine Handschrift, die man eher von der Gruppe A kennt aus Land A oder das ist eine Gruppe B aus Land B.
Erst extrem aufwendige forensische Analysen können exaktere Ergebnisse liefern.
Dann muss man in die Forensik einsteigen und so eine Art Postmortem-Analyse machen und sagt, okay, jetzt habe ich hier einen Fall, da ist was passiert. Was ist denn alles passiert? Wie lange geht das schon zurück? Welche Dokumente sind abgeflossen und so weiter? Zum einen sind das sowas wie Logdateien, dass ich mir merke, okay, welche Netzwerkverbindung gab es in der Vergangenheit? Das andere ist, dass man natürlich auf dem System selber auch Spurensuche machen kann. Das heißt, man friert den Speicher komplett ein, um den Speicher, den RAM-Speicher zu analysieren. Also auf sehr vielen verschiedenen Ebenen kann man da letztendlich ins Detail reingehen.
An solchen und auch neuen Methoden arbeiten Rosso und seine momentan 129 Kollegen am CISPA Helmholtz-Zentrum. Gezielte Entwicklungen zur Spionageabwehr seien das aber nicht.
Ob dann letztendlich nach einer Komplettierung Spionage betrieben wird oder Geld vom Online-Banking gestohlen wird oder Ransomware installiert wird, das ist uns eigentlich erstmal egal, sondern wir versuchen einfach die Schwachstellen an sich zu schließen.
Diese Grundlagenforschung hat ihren Preis. 50 Millionen Euro pro Jahr erhält CISPA-Gründer Michael Backes von der Helmholtz-Gemeinschaft für sein Cybersicherheitszentrum. Backes schätzt, dass sich die Summe durch das Einwerben von Forschungsprojekten sogar verdoppeln wird. Geld, das dringend gebraucht wird. Bis 2026 sollen insgesamt 800 der weltweit besten Forscher von Saarbrücken aus dafür sorgen, dass Deutschland nicht nur zum Spitzenreiter in Sachen Cybersicherheit gehört, sondern auch das Know-how made in Germany gegen Angriffe aus der digitalen Welt bestens geschützt ist. Ultimativen Schutz wird es aber auch dann nicht geben.
Wir können natürlich versuchen, die Schwelle für den Angreifer so schwer wie möglich zu machen, aber letztendlich die volle Garantie wird es nie geben.
Soweit Florian Mayer. Und das war unser Schwerpunkt zur Spionage in der Welt der Wissenschaft und Wirtschaft. Die Musik in der Sendung kommt heute von Florian Christel. Die CD mit dem Titel Inspirations erschien bei Sony Classical. Gibt es eine große Wende in der aktuellen Dieseldebatte? Manipulierte Abgaswerte, Luftverpestung durch gesundheitsschädliche Stickoxide, drohende Fahrverbote, all dies geht auch auf den Autozulieferer Bosch zurück, der den Pkw-Herstellern stets treu zu Diensten ist. Jetzt hat die Firma eine angeblich neue Abgasreinigungstechnik vorgestellt, die das Problem der Luftverpestung durch Stickoxide aus Dieselmotoren lösen könnte. Aber was sagen Wissenschaftler und Verkehrsexperten dazu? Thomas Samboll hat nachgefragt.
Die Lindenstraße in Itzehoe, eine vielbefahrene Route im Norden der schleswig-holsteinischen Stadt, über die der Verkehr in Richtung Autobahn rauscht. Darunter auch viele Dieselfahrzeuge, die Stickoxid und andere Abgase in die Luft blasen. Und zwar so viel, dass die entsprechenden Grenzwerte hier und in vielen anderen deutschen Städten immer wieder überschritten werden. Um das Doppelte, wie jüngst ein Tagesspitzenwert in der Lindenstraße zeigte. oder gar um mehr als das Dreifache, wie am selben Tag am Theodor-Heuss-Ring in Kiel. Mit der dicken Dieselluft in Deutschlands Städten soll aber nun endgültig bald Schluss sein. Zumindest laut Bosch. Dort hat man ein Abgasreinigungssystem entwickelt, das die Stickstoffemissionen massiv senken kann, auf bis zu ein Zehntel der Menge, die ab 2020 als Grenzwert gelten wird. Wie das funktioniert, erklärt der Diesel-Chefentwickler des Unternehmens, Michael Krüger.
Wir haben also jetzt nicht irgendwelche völlig neuen Technologien verwendet. Viel wichtiger war uns einfach, die bestehenden Technologien wirklich optimal aufeinander abzustimmen. Das heißt, wir sorgen dafür, dass die Abgasanlage und damit die Katalysatoren immer in einem bestimmten Temperaturbereich bleiben, in dem sie sich, ich sag mal so, sehr wohl fühlen. Weil wir brauchen heute Temperaturen, wenn wir die Stickoxide wirkungsvoll reduzieren wollen, von, sagen wir mal, 200 Grad aufwärts, dann funktioniert es hervorragend.
Ohne die richtige Abgastemperatur ist ein Katalysator dagegen praktisch wirkungslos. Und da liegt auch das große Problem, so der Ingenieur Uwe Wagner vom Karlsruher Institut für Technologie.
Wenn jetzt das Motorabgas von alleine nicht eine ausreichende Temperatur mitbringt, weil sie beispielsweise im Stadtbetrieb unterwegs sind, dann müssen sie quasi zusätzlich heizen.
Deshalb hat Bosch seine Dieselabgastechnik jetzt sozusagen feinjustiert. Neue Teile wurden dabei nicht verbaut. Stattdessen wurde beispielsweise der Cut ganz nah am Motor platziert, um die Abgaswärme so hoch wie möglich zu halten. Auch die verbesserte Einspritztechnik und ein spezielles Luftsystem sorgen mit für die besonders niedrigen Stickoxidemissionen. In ersten Kommentaren war von Wunder oder auch Superdiesel die Rede, von einem Innovationssprung und von einem entscheidenden technischen Durchbruch. Professor Peter Eils von der TU Braunschweig sieht das Ganze dagegen ein bisschen nüchterner.
Es ist keine Sensation. In Fachkreisen ist seit längerem bekannt, dass das technisch möglich ist. Und die Maßnahmen, die ergriffen werden, die sind prinzipiell auch immer dieselben. Die kochen alle nur mit Wasser, nur ist halt eine gewisse Kochkunst erforderlich, um die Dinge dann so zum Zusammenspielen zu bringen, wie es zum Beispiel der Bosch jetzt gezeigt hat.
So sieht es auch der Karlsruher Motorenexperte Uwe Wagner.
Es ist kein Durchbruch in dem Sinne, dass es jetzt ein Wundermotor, was ganz Neues ist, sondern Sie kriegen heute auch schon andere Fahrzeuge von Herstellern zu kaufen, die ähnliche Technik verbaut haben, die vielleicht nicht ganz so weit optimiert ist, wie das, was Bosch vorgestellt hat, aber vom Prinzip her sehr ähnlich funktioniert.
Trotzdem, die besonders niedrigen Stickoxidwerte beeindrucken auch Arne Fellermann vom Bund für Umwelt und Naturschutz. Aber
wir hätten uns einfach nur gewünscht, dass Bosch mit all dem technischen Know-how, das sie haben, eine solche Lösung schon längst angeboten hätten. Sie sind halt bis jetzt Teil des Problems gewesen. Wir freuen uns natürlich, wenn sie jetzt nochmal nachbessern und die Technik so verfeinern, dass sie auch wirklich funktioniert.
Warum präsentiert Bosch seine Entwicklung also erst jetzt, wo strengere Grenzwerte und Fahrverbote drohen? Chefentwickler Michael Krüger erklärt das unter anderem mit der komplizierten Messtechnik, die dafür nötig ist.
Das heißt, Sie müssen das Labor auf die Straße bringen und auf der Straße diese Abgaswerte messen. Und man kann es so ausdrücken, wir zählen dann die Moleküle im Abgas. Und das hat eine Weile gedauert, bis man es überhaupt vernünftig konnte. Ja, und müssen Sie halt sehr, sehr viele Versuchsfahrten machen.
Das Ergebnis waren aber nicht nur relativ geringe Stickoxidwerte. Auch der Kraftstoffverbrauch war durch die neue Abgastechnik laut Bosch nur um maximal 1-2% gestiegen. Nachrüsten kann man das Reinigungssystem allerdings normalerweise nicht, betont Michael Krüger.
Wenn Sie natürlich diese Technologie, so wie sie jetzt dargestellt ist, wirklich auch in der Realität erleben wollen, heißt das ganz einfach, Sie müssen irgendwann mal auf so ein neues Auto umsteigen. Mit Nachrüstung werden Sie diesen Stand nicht erreichen.
Heißt, für Millionen Dieselfahrer wird sich kurzfristig erstmal gar nichts ändern. Ob sich die Dieseldebatte also durch die Bosch-Entwicklung wirklich beenden lässt, wie es Unternehmenschef Denner prophezeit hat, bleibt abzuwarten. Professor Peter Eils von der TU Braunschweig sieht es so.
Es müsste sich halt rumsprechen, dass es technisch möglich ist, solche Fahrzeuge auf die Räder zu stellen. Und wenn die in den Markt Eingang finden, dann werden die Emissionen an den kritischen Stellen runtergehen. Naja, man kann spekulieren, dass die Sache sich dann von alleine erledigt.
Uwe Wagner vom Karlsruher Institut für Technologie betont zudem die CO2-Vorteile von Dieselautos gegenüber Benzinern und deren Bedeutung für den Klimaschutz.
CO2-Vorteile im Bereich 15-20%. Dann wäre das eben an der Stelle kontraproduktiv, auf die Dieselmotorentechnologie zu verzichten, mit dem Argument, ich kriege die Schadstoffemissionen nicht in den Griff und nicht sauber. Der Diesel ist absolut nicht am Ende. Aus meiner Sicht gibt es die Renaissance. Die Renaissance ist aus meiner Sicht auch absolut notwendig.
Verkehrsexperte Arne Fellermann vom BUND sieht das allerdings ein bisschen anders. Neue Bosch-Entwicklung hin oder her.
Wir müssen wirklich auch auf Alternativen gehen, weg vom Diesel hin zu wirklich effizienten Fahrzeugen. Weil es kann nicht sein, wenn weiter in großen 2-Tonnen-SUVs durch die Gegend gefahren wird, die sich dann aber immer noch als klimafreundlich bezeichnen.
Die Debatte um den Diesel, gut möglich, dass sie gerade jetzt nochmal richtig Fahrt aufnimmt.
Soweit Thomas Sambol. Noch sind die Schadstoffemissionen durch Diesel- und Benzin-Pkw, Lkw und Schiffe in Deutschland viel zu hoch. Sie führen letztlich auch zu Tumoren in den Atmungsorganen. Krebs und Immuntherapien standen gerade im Mittelpunkt des 89. HNO-Kongresses in Lübeck. Bringt die Immuntherapie zukünftig Hoffnung bei Kopf- und Halstumoren? Es gibt unterschiedliche Ansatzpunkte, doch es bleibt vorerst unklar, wie Krebs überhaupt entsteht. Aus Lübeck meldet sich Thorsten Philips.
Die Gefahren des Dieselfeinstaubs sind derzeit in aller Munde. Dr. Achim Beule, Privatdozent an der HNO-Uniklinik Münster, warnt deshalb, Diesel ist in der Lage, die Nase zu passieren und in die Lunge zu gelangen, damit auch Krankheiten auszulösen.
Aus der Sicht des Hals-Nasen-Ohrenarztes, der sich ja speziell mit den oberen Atemwegen beschäftigt, ist es so, dass je kleiner die Partikel sind, die in der Luft sind, umso mehr davon ist in der Lage, die Nase zu passieren, die normalerweise mit einer Filterfunktion dafür sorgt, dass wir eben von den auf uns einwirkenden Umweltstoffen nicht so viel abbekommen. Diesel ist aufgrund der Partikelgröße in der Lage, die Nase zu passieren, damit sich auch in der Lunge, also den unteren Atemwegen, abzubilden und dann in der Folge dort auch Krankheiten auszulösen.
Nun sollen Langzeitstudien helfen, herauszufinden, inwieweit Dieselpartikel zu chronischen Erkrankungen oder gar Krebs führen können.
Da hapert es im Moment schlicht und einfach an Studien und an Daten, damit wir Ihnen das sagen können. Wir sind ja froh, dass im Moment Stuttgart einen Kohortenversuch macht. Vielleicht können wir dann in 5 oder 10 Jahren, das sind chronische Erkrankungen, die kommen nicht von heute auf morgen, entsprechende Beobachtungen nachvollziehen.
Auf diesem Kongress in Lübeck wurden nun Forschungsergebnisse vorgestellt, mit denen neue Therapien entwickelt werden können. Professor Stefan Lang, Direktor der Klinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde am Universitätsklinikum Essen, gilt als Spezialist für Immuntherapien. Er sagt, Krebsgeschwulste dürfte es im Grunde gar nicht geben, denn das Immunsystem ist prinzipiell in der Lage, veränderte Zellen zu erkennen und zu zerstören, bevor sie zu einem Tumor heranwachsen. Diese Abwehr zu unterstützen, ist das Ziel sogenannter Immuntherapien.
Die Standardtherapie bei uns im Kopf-Hals-Bereich ist ja die Operation. Wenn der Tumor tatsächlich auch operativ zu entfernen ist. Wenn das schwierig ist, kann man eine primäre Radiochemotherapie anwenden. Beide Verfahren haben das Nachteil, dass sie nur sozusagen vor Ort wirken. Aber wir haben eben das Problem bei dieser Patientenklientel, dass Tumorzellen verschleppt werden. Diese Tochtergeschwulste sind dann das Problem, weil sie der Ursprung später wieder auftretender Tumoren oder Metastasen sind. Wir brauchen also eine Therapie, die auch nicht nur vor Ort, sondern auch im tumorfernen Raum wirkt, damit also auch über die Blutbahn transportiert oder das Lymphgefäßsystem transportiert wird. Und genau das ist bei der Antikörpertherapie der Fall. Man kann diese Antikörper dem Patienten intravenös verabreichen. Die Antikörper finden dann den Weg in die Blutbahn und über ihre speziellen Oberflächenzielmoleküle erreichen sie eben auch möglichst gezielt die Tumorzelle.
Immuntherapien sind gar nichts Neues. 1891, da hat ein amerikanischer Arzt bereits beobachtet, dass ein Tumor im Rahmen eines Infekts zurückging. Das war der Grundstein für den Zusammenhang zwischen Stimulation des Immunsystems durch eine Entzündung und Krebsrückgang. Dann versuchte man lange, das Immunsystem stärker zu aktivieren. Seit einigen Jahren hat man jedoch erkannt, dass auch die Lösung von Blockaden eine wichtige Rolle spielt, erläutert Professor Lang. Denn Krebszellen weichen der Immunabwehr oft aus, indem sie den Immunzellen eine Art molekulares Stoppschild entgegenhalten.
Und das ist jetzt die Ära der sogenannten Checkpoint-Moleküle, der Checkpoint-Therapie. Was macht man? Im Prinzip wie beim Autofahren. Man sitzt am Steuer und man kann ja Gas geben oder bremsen. Gas geben ist die Immunzellaktivierung, bremsen ist letztendlich die Immunzellhemmung. Jetzt steht der Tumor auf der Bremse und man nimmt sozusagen wieder den Fuß von der Bremse, indem man nämlich dem Tumor die Möglichkeit raubt, an die Immunzelle über bestimmte Oberflächenstrukturen zu binden und so einen gezielten Hemmungsreiz zu setzen. Damit ist die Immunzelle wieder, nennen wir es, frei und kann ungehindert agieren. Das ist eine Therapie, die heutzutage nicht nur in der klinischen Erprobungsphase ist, sondern tatsächlich auch zugelassen.
Kopf-Hals-Tumoren stehen auf der Liste der weltweit häufigsten Tumorerkrankungen an sechster Stelle. Ihre Entstehung wird besonders durch Tabak und Alkohol forciert, weil ein Tumor im Kopf- und Halsbereich nicht immer vollständig wegoperiert werden kann und auch Bestrahlung für das umliegende Gewebe ein Risiko ist, entwickelt sich die Immuntherapie immer mehr zu einer Alternative.
Die Immuntherapie hat jetzt den Vorteil gegenüber, gezielt zu wirken. Voraussetzung wieder, wir müssen auch diese C-Strukturen auf den Tumorzellen erkennen. Das heißt, wir müssen möglichst oder wir wollen möglichst gezielt nur die Tumorzelle behandeln. Und das wiederum ist auch sehr, sehr schwierig, weil diese Oberflächenstrukturen eben nicht nur auf den Tumorzellen, sondern auf gesunden Zellen vorhanden sind.
Die Immuntherapie entwickelt sich offenbar immer mehr zu einer Alternative für die Chemotherapie. Bis dahin muss aber noch lange und intensiv geforscht werden.
Über Immuntherapien bei Krebs im Kopf- und Halsbereich informierte Thorsten Philips.
Notizen aus der Wissenschaft.
Schnelles Internet im Flieger scheitert bisher an der zu geringen Leistungsfähigkeit der Datenverbindungen zwischen Flugzeug und Boden. Wissenschaftler des Karlsruher Instituts für Technologie haben jetzt erstmals zwischen einem Flugzeug und einer Bodenstation Signale mit einer Übertragungsrate von 8 Gigabit pro Sekunde übermitteln können. Genutzt wurde dabei der Radiofrequenzbereich zwischen 71 und 76 Gigahertz. Hier sind zum einen große Bandbreiten zur Erzielung von Multi-Gigabit-Datenraten verfügbar, zum anderen haben Behörden unlängst dieses Breitband für solche Zwecke freigegeben. Mit der Technik sollen zukünftig sowohl Breitband-Internet als auch Video-on-Demand zur Verfügung stehen. Umgekehrt könnten auch hochauflösende Videos bzw. Sensordaten von einem Flugzeug, einem Erderkundungssatelliten oder einer Drohne kontinuierlich und unkomprimiert zum Boden übertragen werden. Königspinguine brüten bevorzugt auf den subantarktischen Inseln. Im Sommer finden sie sich dort zu riesigen Brutkolonien mit mehreren hunderttausend Vögeln zusammen. Im Gegensatz zu den meisten anderen Pinguinarten bauen sie keine Nester. Sie tragen ihr Ei in einer Bauchfalte. Trotzdem verharrt jedes Paar während der gesamten zweimonatigen Brutzeit an nahezu der gleichen Stelle und verteidigt aggressiv seinen Brutplatz. Sie verhalten sich dabei wie Moleküle eines erstarrten Glases. Die Forscher sahen, dass die Struktur der Brutplätze einer zweidimensionalen Flüssigkeit von Partikeln ähnelt, die wie beim Wassertropfen von gegenseitigen Anziehungskräften zusammengehalten werden. Allerdings stoßen sie sich ab, wenn sie sich zu nahe kommen. Störungen der Brutkolonie, zum Beispiel durch Robben auf der Suche nach einem sonnigen Rastplatz, werden durch ein lokales Aufschmelzen und Verflüssigen der Struktur schnell geheilt, ohne die gesamte Kolonie zu beunruhigen. Die Studie ist im Journal of Physics D, Applied Physics, erschienen. Erwärmung, Versauerung, Überdüngung und der Verlust von Sauerstoff sind einige Beispiele von gravierenden Veränderungen, die weltweit in küstennahen Gebieten beobachtet oder für die Zukunft erwartet werden. Auch in der Ostsee spielen sich diese Prozesse ab, und zwar ausgeprägter und schneller als in anderen Meeren. Beispiel Wassertemperaturen. Während sich die Ozeane in den vergangenen 30 Jahren um durchschnittlich 0,5 Grad Celsius erwärmt haben, erreichte die Ostsee eine Erwärmung um etwa 1,5 Grad. Oder sauerstofffreie Zonen in den tiefen Bereichen. Sie haben sich im vergangenen Jahrhundert in ihrer Ausdehnung verzehnfacht. Schutzmaßnahmen belegen aber auch, wie negative Trends durchbrochen werden können. In der internationalen Fachzeitschrift Science Advances plädiert eine internationale Gruppe von Forschenden unter Leitung des Geomar-Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung Kiel deshalb dafür, die Ostsee als Modellregion für Küstengebiete weltweit zu nutzen.
Das waren die Notizen aus der Wissenschaft, präsentiert von Claudia Drews.
Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee.
Ihre auffällige Färbung macht sie so bekannt. Feuersalamander sind schwarz und haben leuchtend gelbe oder orangefarbene Flecken oder Streifen. Dieses auffällige Muster signalisiert Feinden wie zum Beispiel Waschbären, Katzen oder Hunden: Ich bin giftig. Einen Feind können diese Amphibien leider nicht in die Flucht schlagen: einen neu entdeckten Hautpilz, der vermutlich aus Asien eingeschleppt wurde und an dem die kleinen Kriechtiere binnen weniger Tage verenden. Nach Massensterben bei Feuersalamandern in den Niederlanden und Belgien wurde er mittlerweile auch bei Tieren in Deutschland nachgewiesen. Um eine weitere Ausbreitung zu verhindern, beobachten Zoologen der Technischen Universität Braunschweig freilebende Populationen nun ganz genau. In einem Verbundprojekt, unter anderem mit der Universität Trier, wollen sie herausfinden, wie, wo und wie schnell sich die tödliche Krankheit ausbreitet. Carmen Wojcek hat die Forscher in einem Wald in der Nähe von Braunschweig begleitet.
Feuersalamander lieben es, unter alten, morschen Baumstämmen zu sitzen oder verstecken sich gerne auch unter Steinen im kühlen Wald. Dort sucht Kathleen Preisler vom Zoologischen Institut der Universität Braunschweig gerade nach den kleinen Amphibien.
Hier haben wir mal einen ganz schönen Stamm. Oh, auch nichts drunter. Wir schauen einfach noch ein bisschen weiter.
Die Zoologin möchte heute herausfinden, ob es den Tieren hier im Elm, einem bewaldeten Höhenzug, so rund 20 Kilometer von Braunschweig entfernt, auch gut geht. Boah, jetzt ist ein wenig matschig, denn ein besonders aggressiver Hautpilz bedroht die auffällig gefärbten schwarz-gelben Amphibien in ganz Deutschland. Erkrankte Tiere können in wenigen Tagen sterben. Das muss natürlich unbedingt verhindert werden, deshalb die Suche hier heute. Nur wenn Forscher wissen, wo und wie schnell sich der Pilz ausbreitet, können sie Maßnahmen entwickeln, um die Tiere besser zu schützen.
Ja, also der Pilz ist wirklich verheerend, im Speziellen für den Feuersalamander, aber auch andere Schwanzlorche wie Teichmolch, Kammmolch können befallen werden. Und es ist auch nicht möglich, diese Tiere zu impfen. Dadurch, dass es noch relativ früh ist, dass wir überhaupt wissen, dass der Pilz da ist, haben wir noch keine praktikable Lösung dafür gefunden. Ja, hier sind wir gerade an so einem ganz typischen Quellbach und man sieht dort hinten so eine kleine schwarze Salamanderlarve. Und Da drüben sind auch noch welche. Ja, das zeigt uns also schon, dass hier auch eine gesunde Population lebt, die sich erfolgreich fortpflanzt. Das ist auch immer wichtig, das ist eigentlich das erste Indiz, wenn man so nach Feuersalamandern sucht, schaut man im Bach, ob denn auch Larven da sind, also wenn es die richtige Zeit ist. Ja.
Also Larven sind schon mal da, das heißt, es gibt hier mit Sicherheit auch irgendwo die Elterntiere. Wir müssen sie nur noch finden. Jetzt nimmt Kathleen Preisler noch mal den nächsten Baumstamm und wir suchen.
Das sieht hier schon sehr typisch aus, ist auch in Gewässernähe, ne, und schön moosbewachsen und alt. Und wenn wir das jetzt hier mal rumdrehen, dann, ach ja.
Oh ja, da sitzt einer.
Hier haben wir einen.
Der sieht auch wirklich schön aus mit dieser ganz auffälligen Färbung, schwarz-gelb.
Genau, also hier sehen wir augenscheinlich einen gesunden Salamander. Es war jetzt gerade ein bisschen regungslos, weil er auch noch sehr kalt ist. Aber dieser Pilz wird auch Salamanderfresser genannt, weil er diese Haut regelrecht auffrisst. Das heißt, man würde offene Wunden sehen. Die Anfangsstadien wären Kreise im gelben Bereich, die so dunkel umrandet sind. Also ich würde hier keine Probe, keinen Hautabstrich nehmen, weil das Tier wirklich gesund aussieht und wir hier auch noch keinen Hinweis bekommen haben, dass hier kranke Tiere da sind.
Gut, wir suchen jetzt noch ein bisschen weiter. Hoffentlich finden wir doch nicht noch kranke Tiere. Sind Sie denn zufrieden? Wie lautet Ihr Fazit, Ihr vorläufiges Ergebnis heute?
Man kann natürlich anhand eines Tieres hier keine Aussage treffen. Aber bisher sind wir sehr zufrieden. Wir haben im Solling schon Proben genommen und dort waren auch alle negativ. Dort ist es also auch noch nicht. Wir haben in Teilen des Nationalpark Harzes auch schon Proben genommen, die ebenfalls negativ waren. Trotzdem muss man sagen, dass zurzeit uns aus ganz Deutschland immer wieder Meldungen erreichen. Im Moment besonders aus Nordrhein-Westfalen. Und es kann sich relativ schnell ausbreiten. Im Moment ist das A und O wirklich ein bundesweites Monitoring, also dass wir uns einen Überblick verschaffen, wo der Pilz ist. Überlegungen sind darüber hinaus, dass man eventuell dann auch Gebiete einzäunt. Wir können hoffen, dass eventuell Tiere auch von alleine Resistenzen bilden. Im Moment wäre die letzte Lösung, die letzte Möglichkeit, die wir hätten, ein Zuchtprojekt, ja, dass man wie eine Art Arche Noah alle wichtigen Feuersalamanderpopulationen in Deutschland bewahrt und dann eventuell später, wenn der Pilz dann weg ist oder wir ein Mittel gefunden haben, dann wieder angesiedelt werden können.
Genau. Ja, also sollte ein Spaziergänger tatsächlich ein scheinbar krankes Tier am Wegesrand finden, dann ist es ganz besonders wichtig, dass man diese Informationen auch weitergibt.
Genau. Wenn Sie ein krankes oder totes Tier finden, bitte senden Sie uns ein Foto dazu. Schreiben Sie uns der Technischen Universität Braunschweig, dem Zoologischen Institut, und wir kümmern uns dann darum.
Die Durchblicker. Eine Koproduktion von BR, SWR, WDR und NDR.
Carmen Wojcik war bei einer Feuersalamanderforscherin in Braunschweig. Falls Sie Fotos von den Salamandern schicken wollen, hier noch einmal die Anschrift: TU Braunschweig, Zoologisches Institut, Mendelssohnstraße 4 in 38106 Braunschweig. Soweit Logo, das Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Alle Einzelbeiträge und die gesamte Sendung finden Sie als Podcast zum Download im Internet unter ndr.de/logo oder mit der NDR Radio App. Die Musik in der Sendung kam heute von Florian Christel. Die CD mit dem Titel Inspirations erschien bei Sony Classical. Er tritt am 22. Mai in Hamburg im Tschaikowski-Saal auf. Mein Name ist Ferdinand Klien. Tschüss, bis zum nächsten Mal.